Wir entwickeln unser Unternehmen so, wie es uns gefällt. Ja, so zeichnen wir uns unsere Welt und passen es halt an, wo es notwendig ist.
Expertengeflüster mit Virtual 7.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Virtual 7 Podcasts. Ihr wisst vielleicht, dass wir uns bei Virtual 7 dieses Jahr im Jahr der Werte befinden und im dritten Quartal dreht sich alles um den Wert Shape Ahead. Und wie ich gehört habe, ist das der Lieblingswert meines heutigen Gastes. Ich habe mir heute nämlich den Experten bei Virtual 7 in Sachen Unternehmensstrategie ins Studio geholt, der uns spannende Einblicke geben wird, wie sich Virtual 7 auf kommende Herausforderungen vorbereitet, welche Zukunftspläne wir schmieden und was es mit dem Strategy-Diskurs auf sich hat. Aber hört am besten selbst. Herzlich willkommen, Jochen.
Guten Morgen, Julia.
Stell dich doch einmal ganz kurz vor, damit unsere Zuhörerinnen wissen, wer du bist.
Ja, guten Morgen zusammen oder je nachdem, wann ihr den Podcast hört, guten Tag. Mein Name ist Jochen Rieck, ich bin der Vertriebsgeschäftsführer der Firma Virtual 7, bin 49, Frau, Kind, Hund, alles, was man so von einem gutbürgerlichen Schwaben erwartet.
Es ist schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Und dann lass uns mal ohne Umschweife direkt loslegen. Und zwar wollen wir heute über die Strategie von Virtual 7 sprechen, die Unternehmensstrategie, um genau zu sein. Und da bist du ja der perfekte Experte für.
Danke.
Habe ich gehört.
Blumen.
Außerdem sind wir ja auch im Jahr der Werte und im dritten Quartal geht es um Shape Ahead. Da habe ich auch gehört, dass es dein Lieblingswert ist.
Das stimmt, ja.
Vielleicht erzählst du uns dazu ganz kurz, wieso das so ist.
Warum Shape Ahead mein Lieblingswert ist? Weil die Gestaltung der Strategie eines Unternehmens, das ist für mich als Geschäftsführer eine der wichtigsten Aufgaben. Und dann bietet sich das sozusagen an. Ja, also das liegt mir einfach am Herzen. Und ich möchte gestalten. Ich sehe das als meine Aufgabe ganz aktiv, die Zukunft des Unternehmens zu gestalten. Und in Responsiveness geben wir ja auch den jeweiligen Einheiten, den Clustern die Möglichkeit, daran auch mitzuarbeiten und mitzuwirken und Verantwortung zu übernehmen.
Das hört sich doch mal sehr spannend an für den Einstieg. Wie ist es denn mit unserer Unternehmensstrategie? Was ist denn das Besondere daran?
Naja, die Unternehmensstrategie als solche ist ja nichts Festes, Fixes. Insofern ist die Frage schwierig zu beantworten, was da jetzt dran besonders ist. Ich glaube, es ist nicht die Unternehmensstrategie, die besonders ist, sondern der Strategieprozess, der bei uns bei Virtual 7 besonders ist. Also wir haben zum einen mal eine Unternehmensstrategie, die versucht, so die wichtigsten Kernbereiche aus dem Umfeld Markt, Kunden, Sales-Marketing-Strategie, unsere Wachstumsstrategie, unser Liefermodell, wie wir mit Mitarbeitern umgehen, aber auch unser Responsiveness als Unternehmensform, das beschreibt die Unternehmensstrategie. Die eigentliche Operationalisierung gegenüber den Kunden passiert aber auch in den Customer Clustern. Das heißt, jedes Customer Cluster bekommt von uns Geschäftsführern Vorgaben, was wir denn von dem Customer Cluster erwarten. Also wir geben den Clustern Guardrails, das sind einjährige Vorgaben, in denen wir ihnen sagen, okay, so sehen wir euren Markt, so möchten wir, dass ihr euch weiterentwickelt, so sehen wir euer Wachstum oder auch vielleicht eure Schrumpfung, so möchte ich das jetzt gar nicht im Vorfeld fix definieren. Und anhand dieser Guardrails kann jedes Cluster selber seine Clusterstrategie erstellen. Das bedeutet auch, dass wir keine zentrale Unternehmensstrategie über alle Ressorts unserer Kunden haben, sondern jedes Ressort in Abhängigkeit der Umgebungsvariablen dieser Ressorts dann individuell sich entwickeln kann.
Mhm. Also ist auch schon so der Kern irgendwo von Responsiveness, dass die Cluster auch so ein bisschen Eigenverantwortung bekommen und da planen können. Also ich weiß jetzt nicht, wie gut sich unsere Zuhörerinnen vorstellen können, wie das abläuft. Kannst du da noch ein bisschen genauer was erzählen, was da alles geplant wird?
Ja, ich würde den Strategieprozess schon von Responsiveness entkoppeln. Das sind zwei verschiedene Sachen und die haben jetzt primär mal nichts miteinander zu tun, sondern wir sagen einfach, wir haben eine gewisse Autonomie in den jeweiligen Clustern. Das ist natürlich ein Kernpunkt von Responsiveness. Und innerhalb dieser Autonomie können diese Cluster sich einfach selber entscheiden, wie stark sie wachsen wollen. Sie können selber ihren Markt analysieren und sagen, dieses Jahr im Customer Cluster Justice wollen wir 4 Leute aufbauen, weil unsere Sicht auf den Markt zeigt, dass das und das und das möglich ist. Oder auch die Einbindung unserer verschiedenen Möglichkeiten im Delivery-Modell. Ja, es gibt Cluster, die haben Rahmenbedingungen, die können beispielsweise keine Mitarbeiter einsetzen, die nicht aus Deutschland kommen. Einfach durch die technischen Rahmenbedingungen, die da gesetzt sind. Es gibt andere Cluster, bei denen ist es gut möglich und die nutzen sehr stark auch dann entsprechend den möglichen Personalaufbau in unserer Niederlassung in Rumänien, in Temeswar. Und das ist ganz, ganz individuell und genau diese Individualität, die wollen wir nutzen und nicht durch eine zentrale Unternehmensstrategie von oben herab alles überbügeln, sondern den Clustern die Möglichkeit geben, das selber zu gestalten.
Das hört sich auf jeden Fall spannend an, aber irgendwie bündelt sich das ja trotzdem alles zu einer großen Sache, die sich dann schon aufs Unternehmen projizieren lässt, nenne ich es mal. Das nennen wir so ein bisschen den Strategy Discourse.
Ja, also unser Strategieprozess ist ein turnusmäßiger Prozess, der regelmäßig mit allen anderen Planungsprozessen im Jahr abläuft und die Cluster haben natürlich, und ich fange vielleicht mal ein bisschen anders an wie im Strategy Discourse, die Cluster bekommen die Guardrails. Das ist so ein bisschen der Startpunkt. Und dann haben die Cluster die Möglichkeit, selber ihre Clusterstrategien aufzustellen, die sie uns Geschäftsführern zu präsentieren. Wir tun dann gegebenenfalls nachsteuern. Und die sind meistens so im Herbst beziehungsweise zum Endjahr entstehen. Diese werden vielleicht noch einmal überprüft im laufenden Jahr, aber das ist so ein bisschen der Startpunkt. Das korreliert dann auch mit Umsatzplanungen, Budgetplanungen, Personalplanungen fürs nächste Jahr. Wenn wir dann diese ganzen Planungsprozesse relativ sauber haben, dann starten wir im Ende erstes Quartal, Anfang zweites Quartal in die Vorbereitung des Strategiediskurses. In der Vorbereitung schauen wir uns alle wichtigen Rahmenbedingungen des Unternehmens an. Wir gucken auf alle Stakeholder, wir gucken auf die Märkte, wir analysieren Trends. Wir versuchen, allen Beteiligten am Strategiediskurs durch diese Vorbereitung sozusagen bestmögliche Informationen an die Hand zu geben, dass sie dann im Strategiediskurs, und der findet meistens so Ende Juni, Anfang Juni statt, in der Lage sind zu identifizieren, wo müssen wir unsere Strategie anpassen. Das ist aktuell so ein 3-tägiger Workshop mit viel Interaktion, aber auch mit viel Arbeit. Und da planen wir, wie wir unsere Strategie auf Unternehmensebene dann über strategische Initiativen oder Taskforces anpassen und Veränderungen implementieren.
Okay, super. Genau, Strategy Discourse, der ist ja jetzt rum. Also dieses Jahr war der schon?
Ja, genau, im Anfang Juli.
Genau, wie war der so? War der gut?
Ja, er war auf jeden Fall sehr interessant. Wir waren, ich glaube, 13 oder 14 Strategy Developer. Wir haben einen Moderator mit dazu geholt, den Andreas Steinle aus dem Zukunftsinstitut Workshop, der uns begleitet hat. Und wir haben noch einen externen Berater dazu geholt, den Professor Peter Paricek. Das ist so ein Habitus, den wir über die Jahre eingeführt haben, da auch externe Know-how-Träger mit einzubinden, damit wir nicht im eigenen Saft köcheln.
Ich bin ja jetzt nicht so lange bei Virtual 7, ist jetzt mein 5. Jahr.
Das ist doch schon ganz respektabel.
Wie wurde vorher die Strategie geplant, gemacht?
Das heißt vorher, bevor wir den Strategiediskurs 2018 eingeführt haben?
Genau.
Meistens von Markus und mir, aber auch nie so richtig sauber ausformuliert. Also ich glaube, wenn du in ein Unternehmen reingehst und fragst, was ist denn eure Strategie, dann können die Führungskräfte meistens schon irgendwie grob skizzieren. Aber es gibt recht wenige kleinere oder mittelständische Unternehmen, die das auch wirklich so detailliert aufbereiten, leben und dann natürlich auch dokumentieren. Und klar hatten wir da eine gewisse Strategie. Ja, wir waren damals Oracle-Partner, haben uns auf Oracle-produktbasierte Dienstleistungen ausgerichtet. Aber das war jetzt nicht vergleichbar mit dem, wie wir es heute tun und wie viel Vorbereitung und wie viel Energie wir in die Ausrichtung des Unternehmens investieren und dann natürlich dann auch versuchen, das Unternehmen anzupassen.
Sind die Vorbereitungen, die Dokumentation und auch das Dazuholen von Fremdem Know-how, sind es so auch die Mehrwerte, die dadurch entstehen, oder ist da vielleicht noch ein bisschen mehr für die Mitarbeiter?
Für die Mitarbeiter. Also gut, wir haben in Responsiveness natürlich schon dieses Rollenkonzept, das primär das auch einen Fokus drauf legt, dem Mitarbeiter Weiterentwicklung zu ermöglichen. Da muss ich jetzt zur Rolle Strategy Development schon ein bisschen auch abgrenzen. Ja, es gibt viele Rollen, die ermöglichen es einem Mitarbeiter, sich weiterzuentwickeln und auch Verantwortung zu übernehmen. Strategy Development hat schon eine größere Verantwortung. Das ist keine Rolle, die für jeden geeignet ist. Das ist eine Rolle, die viel Engagement auch wirklich benötigt, die Weitsicht benötigt, die auch Interesse benötigt, sich mit bestimmten Themen über das Normale hinaus beschäftigen zu können. Und da musst du dir als Mitarbeiter natürlich auch die Frage stellen, da will ich nicht bloß mitspielen, sondern welchen Mehrwert bringst du als Person, welchen Mehrwert bringst du mit deinem Know-how dann auch in diese Rolle ein, weil das nicht so klar und eng geschnitten ist, wie jetzt beispielsweise Budgetmanagement. Ja, da sind die Rahmenparameter relativ klar und das kann man lernen. Und wenn man dann ein Gefühl dafür hat, für Zahlen, dann ist das auch eine gute Sache. Nicht jeder ist für Strategy Development geeignet.
Du hast ja jetzt gesagt, dass es so ein weit gefächerter Themenbereich ist. Und auf der Conference hast du ja auch einen großen Timeslot für die Vision 2030 gehabt. Da hast du ja ganz viele verschiedene Bereiche abgedeckt mit Fragen, wo jeder so dazu eingeladen wurde, zu beantworten. Warum war dir das wichtig?
Der Strategiediskurs ist ja was Regelmäßiges und sehr oft schauen wir da auch auf sehr operative Themen, die wir innerhalb eines Jahres oder innerhalb von 2 Jahren auch im Unternehmen verändern können. Mit Vision 2030, die Headline habe ich drüber geschrieben, habe ich ein anderes Ziel verfolgt. Ich sehe, dass die Entwicklungszyklen im Markt, in der IT, aber auch in der öffentlichen Hand und in der Gesellschaft generell, die werden immer kürzer. Ja, es entwickelt sich alles viel, viel schneller. Und wir haben jetzt auch in der IT gewisse Trends, künstliche Intelligenz, Cloud-Plattformen und Low-Code-Plattformen, die meines Erachtens nach dazu führen werden, dass sich die Rahmenbedingungen für unser Geschäft in den nächsten Jahren deutlich, deutlich stärker verändern werden, wie sie es in den letzten Jahren getan haben. Und um das den Strategy-Developern, ja, um sie da ins Denken zu bringen, um sie da ins Agieren zu bringen, habe ich diese Headline Vision 2030 aufgesetzt. Und das war auch dieses Jahr im Strategy-Diskurs ein bisschen anders. Wir haben uns weniger mit operativen Fragestellungen beschäftigt. Das war auch Teil, weil es gibt immer irgendwas anzupassen. Aber wir haben auch einen guten Teil der Zeit darauf verwendet, zu überlegen, wie sieht unsere Welt in 2030, oder das war auch nur ein Schlagwort, ja, um das einfach mal zu ankern. Bei manchen Fragestellungen musste dann einfach auch nochmal gedanklich ein bisschen weitergehen und sagen, wie sieht unsere Welt in 2035 oder 2040 aus, um diverse Disruptionen dann auch greifen zu können. Damit wollte ich einfach die Strategy Developer zum Denken bringen. Ja, ihnen klar machen, dass sich viel verändern wird, viel mehr wie in den letzten Jahren. Also wenn wir jetzt 2018, das sind jetzt dann auch 6 Jahre bis 2024 anschauen, da war der Markt natürlich, hat sich da viel verändert, aber ich glaube, in den nächsten 6 Jahren wird die Disruption, die es an vielen Stellen geben wird, werden einfach noch stärker, noch vehementer werden. Und da müssen wir uns als Unternehmen drauf vorbereiten. Beispielsweise schau dir die Softwareentwicklung an. In der Softwareentwicklung gab es bisher klare Rahmenbedingungen. Ja, da gab es Architekten, Softwareentwickler und die haben dann gecodet. Mhm. Heutzutage lässt man einen guten Teil des Codes von ChatGPT erstellen oder von sonstigen Unterstützungsalgorithmen, die dann in der IDE des Softwareentwicklers eingebunden sind. Und wenn man hier die Parameter und die Rahmenbedingungen einfach mal so ein bisschen in die Zukunft projiziert, wenn man sich überlegt, dass Rechenzentren wahrscheinlich in 6 Jahren durchaus stark konsolidiert werden, dass auch sicherlich die öffentliche Hand die Fragestellung nach dem Cloud Computing gelöst hat. Da gibt es ja auch schon ganz starke Ansätze in vielen Rechenzentren. Du dir dann nochmal über Low-Code-Plattformen einheitliche Technologiebasen geschaffen hast und dann da eine künstliche Intelligenz draufsetzt, dann ist der Mehrwert und die Veränderungen, die sich daraus ergeben können, für die Softwareentwicklung viel dramatischer, wie es sich jetzt gerade vielleicht auf ganz kurze Frist abzeichnet. Da muss man sich als Unternehmen darauf vorbereiten. Das muss man sehen. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Wir sind im öffentlichen Sektor, da geht auch alles ein bisschen langsamer. Nichtsdestotrotz war es für mich eine Sensibilisierung für den gesamten Circle der Strategy Developer, die ich da im Auge hatte. Und das wollte ich natürlich nicht nur auf die Strategy Developer begrenzen, sondern natürlich auf alle Mitarbeiter dann auch ausweiten. Und deshalb dieser Slot dann auch an der Conference, wo jeder Mitarbeiter sich Gedanken machen kann. Wie sehen wir denn 2030 aus? Wie sieht denn Deutschland aus? Wie sehen die politischen Rahmenbedingungen aus? Wie werden sich unsere Kunden verändern? Gibt es weiterhin noch Landesrechenzentren oder wird es ein großes werden? Oder wie auch immer, wir werden sehen. Und da kam auch ganz, ganz viel Input, den wir da auch mit in die Vorbereitung eingebracht haben. Okay. Jetzt habe ich lange geredet, gell, für eine Frage.
Ist nicht schlimm. So macht man das, wenn man für ein Thema brennt, oder?
Das stimmt.
Let's talk Veränderung. Du hast jetzt schon ein bisschen angesprochen, wie sich vielleicht die öffentliche Hand verändert, dass die Mühlen vielleicht in Zukunft gar nicht mehr so langsam mahlen, wie wir das momentan so wahrnehmen. Was verändert sich denn für Virtual 7 daraus?
Ja gut, es wird sich nicht nur für Virtual 7 was verändern, sondern wie ich gerade gesagt habe, dieses Paradigma der Softwareentwicklung, was ein Großteil unseres Geschäftsmodells ausmacht, das wird sich einfach strukturell deutlich verändern. Und das macht auch bei uns keinen Halt. Und da werden wir uns auch anpassen müssen. Wir haben da natürlich gewisse Grundüberlegungen oder Rahmenbedingungen zugrunde gelegt, als wir uns überlegt haben, wie sieht es denn aus? Wir haben da natürlich nicht nur auf den Markt geschaut, sondern wir haben auch geguckt, wie verändert sich vielleicht das Unternehmen. Dafür musst du Annahmen treffen. Ja, dann musst du ja sagen, okay, sind wir da auf der gleichen Personalstärke in 2030 oder wachsen wir? Wir haben natürlich da auch einfach mal unseren typischen Wachstumskurs, den wir haben, so circa 15% pro Jahr ist so der Schnitt, in dem wir über die Jahre wachsen, hochprojiziert, und das führt zu einer groben Verdoppelung der Mitarbeiter und natürlich auch der externen Kräfte. Und das haben wir zugrunde gelegt. Und da sehen wir schon auch, dass wenn wir weiter wachsen, dann braucht es andere Strukturen, dann braucht es Anpassungen. Ja? Cluster werden immer größer, da muss man vielleicht ranfassen. Dann haben wir auch schon außerhalb des Strategiediskurses ja beschlossen, auch neue Ressorts zu erschließen mit Umwelt, Verkehr und Transport. Umwelt, Verkehr und Energie. Jetzt habe ich Deutsch und Englisch vermischt. Da haben wir ja schon zum Beginn des Jahres ein neues Cluster auf dem Reichsbrett ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, das ist einfach ein politisch wichtiges Handlungsfeld. Wir bilden gerade den Schwerpunkt innere, äußere Sicherheit im Cluster Tech Services aus. Also da werden wir sicherlich auch fachlich in die Breite wachsen. Und wir haben auch gemerkt, okay, was bleibt denn, wenn auch ein Teil der Softwareentwicklung automatisiert wird? Was ist unser Mehrwert beim Kunden? Und das ist dann sicherlich auch das fachliche Know-how, das einen großen Mehrwert bringt. Insofern werden wir uns auch der fachlichen Beratung deutlich mehr widmen, wie wir das bisher gemacht haben.
Jetzt wird es vielleicht ein bisschen provokant.
Ja, dann mach.
Wir schreiben uns ja auf die Fahne Schnelligkeit, Reaktionsfähigkeit, Veränderungsbereitschaft, auch mit Shape Ahead. Kann es sein, dass wir einfach zu schnell sind, also unsere Veränderungen zu schnell sind und wir den öffentlichen Sektor so ein bisschen überholen?
Also ich glaube, das sind zwei Themenbereiche. Also wie schnell wir uns als Unternehmen entwickeln, hat ja primär nichts mit zu tun, wie schnell sich unsere Kunden entwickeln. Insofern glaube ich nicht, dass das irgendwie direkt gekoppelt ist. Unseren Kunden ist es meistens auch egal, wie wir uns organisieren, sofern unsere Dienstleistungen zu dem passen, was sie benötigen. Und genau diesen Match, diesen Fit, der findet ja in den jeweiligen Clustern statt. Ja, da kommt nicht von oben herab jetzt die Aussage von der Geschäftsleitung, wir machen jetzt nur noch Cloud Computing, wir setzen alles auf Low-Code-Plattformen und passt euch da dran mal an und verkauft es euren Kunden, wie es ja in anderen Unternehmen passiert, sondern die Customer Cluster, die entscheiden selber, wann sie mit welchem Portfolio auf ihre Kunden zugehen. Und das ist natürlich ganz stark davon abhängig, wie was die Kunden benötigen. Deshalb glaube ich nicht, dass es da ein Misfit gibt.
Okay, gut.
Das war jetzt nicht so sehr provokant.
Okay, gut. Wie steht es denn um Trends? Was gibt es denn so für Trends? Du hast jetzt schon ein paar genannt. KI, Cloud Computing, gibt es da noch irgendwas anderes? Vielleicht auch fachlich?
Also ich glaube, technologisch sind es schon die Haupttrends, die uns da treffen werden. Da gibt es natürlich noch viel drumherum. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so richtig relevant. Ja, Technologien kommen, Technologien gehen. Was sich verändert, ist eigentlich die Geschwindigkeit oder die Dauer, mit denen diese Technologien sich verändern und auf den Markt kommen und vielleicht auch wieder verschwinden. Manche Sachen werden natürlich auf keinen Fall wieder verschwinden. Also das Thema künstliche Intelligenz, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das... wir hatten mal einen Speaker, den Professor Skibicki, der hat gefragt, geht's denn wieder weg? Und das ist eigentlich eine interessante Fragestellung. Mhm. Damit kannst du so Trends auch gut versuchen einzuordnen und zu fragen, geht's denn wieder weg? Und wenn das ein Nein ist, dann musst du dich halt als Unternehmen drauf einstellen. Ich meine, es gibt massenhaft Trends, wenn du dir dann das Thema Unternehmensorganisation / Personal anschaust. Wir haben jetzt gerade erst das Thema Workation aufgegriffen, haben klare Regelungen definiert, wie dieses ja sehr einfach anmutende, aber im Detail aufgrund unserer rechtlichen Rahmenbedingungen doch nicht so einfach umzusetzende Thema jetzt dann wirklich angegangen wird. Es gibt jetzt eine Workation-Regel bei Virtual 7 und da gibt es natürlich viele, viele andere Trends, die sich da am Markt zeigen. Man sieht, dass das Thema Gesundheit oder auch mentale Gesundheit der Mitarbeiter immer wichtiger wird. Corporate Social Responsibility ist ein Thema, das hochkommt, wo man sich als Unternehmen auf jeden Fall damit beschäftigen muss. Wir haben dieses Thema der Vier-Tage-Woche, die hochkommt, wobei wir sind natürlich ein Dienstleistungsunternehmen, das Zeit der Mitarbeiter verkauft, ja, wie man dann in 4 Tagen die gleiche Zeit erreichen kann, ohne dass wir auch das Geschäftsmodell ändern. Das muss mir noch einer erklären und auch wie diese 50 Unternehmen, die das jetzt prüfen oder einführen und damit Erfahrung sammeln, wie viele davon im Beratungsgeschäft tätig sind und die Zeit ihrer Mitarbeiter verkaufen. Da glaube ich nicht, dass es da eins davon gibt. Zumindest habe ich es noch nicht gesehen. Insofern Trends kommen, Trends gehen. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, es gibt ja auch einen Trend aufzurufen, wir müssen Deutschland jetzt deutlich mehr gestalten wie vorher. Ja, Deutschland, die Stimmen werden lauter, verliert den Anschluss in Europa, ist nicht mehr der Wachstumsmotor in Europa, hat im Gegensatz zu anderen Ländern auch negative Wachstumszahlen. Also ich glaube schon, dass wir da auf eine Zeit zusteuern, die nicht so einfach wird und wo man sich als Unternehmen und auch als Gesellschaft anpassen muss.
Wie stehst du denn selbst zu KI?
Ich nutze es.
Geht nicht mehr weg.
Ja, geht nicht mehr weg, auf keinen Fall. Warum sollte es? Ist auch geschickt, kannst du alles machen mit ChatGPT.
Und was sagen da unsere Kunden zu? Dass es jetzt nicht mehr komplett menschliche Expertise ist? Die werden das ja wahrscheinlich auch wissen, dass der ein oder andere vielleicht mal so einen Ratschlag von Chatty.
Ah, naja, da musst du genau hinschauen. Also die Softwareentwicklung im öffentlichen Bereich ist an vielen Stellen natürlich auch, sage ich jetzt mal, durchaus schützenswert oder hat Themen, die einfach auch nicht bestimmte geschützte Bereiche verlassen dürfen. Also es gibt sicherlich Kunden, die können das gut einsetzen, die sind auch ganz offen damit. Aber wenn du jetzt halt in sehr sensible Bereiche gehst, was weiß ich, die Steuer oder der Zoll oder die Polizei oder auch die Bundeswehr, ja, die schauen da genau hin. Und da geht es auf keinen Fall, dass irgendwelche Code-Fragmente auch nur irgendwo in irgendwelche künstlichen Intelligenzplattformen eingegeben werden. Das ist ein absolutes No-Go, das funktioniert nicht. Aber auch die werden sich natürlich diesem Trend nicht verschließen können und müssen einfach ja, Lösungen dafür finden. Ja, sowas kann man ja auch lokal versuchen aufzusetzen. Es gibt ja auch im Open-Source-Bereich vieles, was man da machen kann. Ich glaube, kein Kunde verschließt sich dauerhaft diesem Trend.
Wie verändern sich denn unsere Kunden und Auftraggeber und welche Auswirkungen hat es auch auf die Projektarbeit? Verändert die sich in eine bestimmte Richtung?
Also unsere Kunden haben natürlich, es sind auch vielen Disruptionen ausgesetzt. Ja, global siehst du, passiert viel. Wir haben jetzt auch Sachen, die uns die letzten Jahre durchgerüttelt haben. Corona, Ukraine, Inflation, pipapo. Und es gibt meines Erachtens nach schon den großen Trend zu mehr Regulierung. Ja, die öffentliche Hand bekommt mehr Aufgaben und muss diese wahrnehmen. Auf der anderen Seite, und dafür braucht es meistens auch Personal, ja, man kann die Mitarbeiter der öffentlichen Hand noch nicht durch Chatbots ersetzen. Das ist sowieso auch noch eine interessante Fragestellung, wie viel der hoheitlichen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung kann von KI übernommen werden. und wo ist da die Grenze? Das muss da auch jeder Fachbereich für sich entscheiden. Nichtsdestotrotz, was ein ziemlich, ich will jetzt nicht sagen ein Fakt, man kann keine Fakten postulieren, die 6 Jahre in die Zukunft schauen, aber wenn man die Hochrechnung anschaut, dann fehlen eine gute Million an Arbeitskräften in der öffentlichen Hand in 2030. Und das ist gepaart mit der Verrentung der Know-how-Träger ein wirklich relevantes Problem für die öffentliche Hand. Und ich glaube, daraus zeigt sich einfach, dass sich jeder Fachbereich auch mit anpassen muss und öffnen muss. Was ich aber eigentlich auch an vielen Stellen sehe, also ich meine, guckst du in die Justiz. Die Justiz arbeitet gerade an dem Training einer KI, die ganz dediziert auch in dem Umfeld vortrainiert ist und nicht nur generalistisch agiert, sondern auch wirklich Richtern beispielsweise oder Anwälten helfen kann, ihre Arbeit zu tun, ihre Arbeit schneller zu tun, effizienter zu tun. Und das ist sicherlich auch ein Bereich, der eine ganz genaue Abgrenzung erfordert. Ja? Wie viel der hoheitlichen Aufgaben eines Richters kann eine KI übernehmen und was darf sie auf keinen Fall? Und schon in diesem sehr sensiblen Bereich bewegt sich's. Also das ist für die Kunden nicht aufzuhalten und auch die Fragestellung muss ja beantwortet werden, wie geht man mit 1 Million fehlenden Arbeitskräften um? Ich glaube, aktuell haben wir irgendwie 5,3 Millionen Mitarbeiter im öffentlichen Dienst und da gehen viele davon in Rente und die Aufgaben wachsen. Das muss ja irgendwie bewältigt werden. Da hilft nur Automatisierung, KI-Unterstützung, Prozessoptimierung, Punkt. Die ganzen Erfolgsfaktoren einer Digitalisierung sind da relevant.
Welche Faktoren beeinflussen uns denn in unserem Erfolg die nächsten kommenden Jahre, sei es politisch, sozial?
Da gibt es, glaube ich, einige. Also das Thema Identität ist wichtig, EID-Bürgerkonto ist ein wichtiger Aspekt. Die Fragestellung nach der User-Zentrierung ist ein wichtiger Aspekt. Die Nutzung von Cloud- und KI-Ressourcen ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, der die IT in der öffentlichen Hand verändern wird. Dann haben wir das EFA-Prinzip, ja, versucht auch mit dem OZG einzuführen. Das funktioniert manchmal, ist aber sicherlich auch ein Punkt, der relevant ist. Mit der Registermodernisierung versucht man, Daten einmal zu erfassen und zentral zu pflegen. Das ist bestimmt auch für viele Digitalisierungsprozesse ein Erfolgsfaktor. Wir haben das Thema Cybersecurity, was ganz wichtig ist. Ja, wir haben viele Angriffe, das sieht man auch in Medien, auch aus Russland und China, ohne nur denen jetzt den schwarzen Peter zuschieben zu wollen. Und sicherlich auch, wenn man was verändern möchte oder muss, dann auch die Zusammenarbeit der verschiedenen Ressorts über Behördengrenzen hinweg wird sicherlich ein wichtiger Erfolgsfaktor sein für die Digitalisierung der öffentlichen Hand.
Wir sind ja jetzt nicht das einzige Unternehmen, das sich in diesem Bereich bewegt. Wie sieht es denn aus mit der Wettbewerbsentwicklung?
Ja, also wir sind definitiv nicht das einzige Unternehmen, das sich in dem Bereich bewegt. Das hat spätestens zum Beginn oder zu den Hochzeiten von Corona, wo viele andere Branchen gewackelt haben, nochmal einen richtigen Schub bekommen, dass sich viele Unternehmen dann auch geöffnet haben im öffentlichen Dienst oder auf dem Markt öffentlicher Dienst dann aktiv zu werden, weil da einfach Bedarf besteht und auch Geld. Da ist, schauen wir mal, wie der Haushalt 2025 sich denn entwickelt, kleine Randnotiz. Die Konkurrenz da ist auf jeden Fall da und auch groß. Wir haben die ganzen großen Player, die alle eine Public-Sector-Sparte haben, egal ob es jetzt Beratungshäuser oder Systemhäuser sind. Und wir haben natürlich auch viele ganz, ganz kleine Unternehmen, die schon lange traditionell im öffentlichen Bereich sich bewegen und halt vor allem dann auch im kommunalen Umfeld bestimmte Fachverfahren entwickeln für ihre Kunden. Da gibt es ganz, ganz viel Mitbewerb, aber auch Marktbegleiter, die sich da in dem Markt tummeln.
Ist dann die Strategie, so wie du vorhin gesagt hast, sich weiter ausbreiten auf verschiedene Ressorts oder?
Also prinzipiell muss man schon sagen, dass wir, und hast ja vorher so ein bisschen auch mitgefragt, was macht uns denn anders? Wie sehen wir uns denn in dem Markt? Ich habe gesagt, es gibt ganz viele Große, deren Public Sector Sparte ist jetzt aber auch, wenn wir das vergleichen mit unserer Größe, auch nicht mehr so arg viel größer. Insofern haben wir da schon auch einen, will ich nicht sagen, einen USP, weil das unique sind wir da sicherlich nicht, aber es gibt wenig mittelgroße Unternehmen, die kann man in Deutschland schon vielleicht ja in zwei oder drei Händen abzählen, die so groß sind wie wir und sich nur auf den öffentlichen Bereich fokussieren oder die einfach eine Workforce haben, die im öffentlichen Bereich tätig ist in unserer Größe. Da gibt es nicht so viele, ja, und da haben wir dann halt schon den Vorteil, wir sind nicht konzerngesteuert, uns sagt keiner, was weiß ich, aus Paris oder sonst irgendwoher, wie wir uns denn jetzt entwickeln müssen, was denn wichtig ist und welche EBIT-Ziele wir denn erreichen müssen in den jeweiligen Bereichen oder welche Produkte wir jetzt unseren Kunden verkaufen müssen, sondern wir sind Mittelständler, wir sind Inhaber geführt und wir können uns da auch deutlich mehr auf die Bedürfnisse unserer Kunden einlassen und haben trotzdem die große Workforce, die dann natürlich auch mit Professionalisierung im Projektvorgehen, mit einem gewissen Standard bei den Mitarbeitern und einfach auch eine Schlagkräftigkeit für größere Projekte dann einhergeht. Und wir sehen uns auch nicht alleine auf dem Markt. Wir haben da ein paar strategische Partner, mit denen wir auch bei Ausschreibungen immer wieder zusammenarbeiten, in unterschiedlichsten Konstellationen. Und da sind wir schon ziemlich gut aufgestellt und spielen auch bei den ganz, ganz großen Ausschreibungen mit und bewerben uns da und kommen da auch durch die Qualifizierung durch und haben die Chance, da auch zu gewinnen.
Sieht man ja auch an den Projekten, die wir teilweise machen. Das könnt ihr euch auch gerne durchlesen auf unserer Webseite. Jetzt hast du natürlich gesagt, dass ihr über die Vision 2030 gesprochen habt. Aber ist es nicht so, dass man eigentlich sich von Jahr zu Jahr hangeln muss und schauen muss, was die Politik so vorhat?
Genau, das hatte ich ja vorher schon dargestellt, dass unsere Customer Cluster hier eine autark im Rahmen der Guardrails sich bewegen dürfen, müssen, was denn in ihren Ressorts passiert. Und auch Vision 2030 war ja für mich eine Headline, nicht um das Unternehmen jetzt radikal zu transformieren oder ein fixes Bild zu zeichnen, auf das wir uns vorbereiten, sondern war eine Headline, um jeden zum Denken zu bringen, zum Schauen zu bringen, was passiert denn gerade um uns herum und seinen Geist zu öffnen, sich dieser Veränderung hinzugeben, ja, oder diese Veränderung zu sehen und damit zu agieren. Und dann hast du natürlich schon recht, das ist dann was, was man auch immer wieder anpassen muss. Und das zeichnet meines Erachtens nach so ein bisschen, ja, nochmal zurückkommt auf deine Eingangsfrage, was macht unsere Strategie denn auch aus? Das ist die Anpassbarkeit. Mhm. Ja, und ich habe da nichts in Stein gemeißelt. Ich habe da kein Paradigma, das besteht. Wir passen uns auf die Bedürfnisse unserer Kunden an und wir verändern uns, so wie unsere Kunden das auch benötigen. Und wenn sich dramatisch auch irgendwas verändert, was weiß ich, Föderalismus würde abgeschafft durch Änderungen im Grundgesetz, ja, dann passen wir uns auch darauf an. Oder wenn die öffentliche Hand sich entscheidet, keine Systeme mehr zu entwickeln, keine IT-Unterstützung mehr zu haben, dann würden wir uns sicherlich auch einen anderen Markt suchen. Mhm. Aber das glaube ich nicht und bis dahin wäre es ein langer Weg und viele Fragen wären da unbeantwortet. Was wir sehen ist, dass der Markt auf jeden Fall groß genug ist, auch noch für ein deutliches Wachstum, sprich der Markt des öffentlichen Dienstes. Also ich habe jetzt keine Pläne, da irgendwie in die Industrie zu gehen, sondern das, was ich über Jahre als Unternehmer gelernt habe, einen Fokus aufzubauen, das ist ganz, ganz wichtig. Und je mehr man sich da auf verschiedene Füße stellt, desto mehr macht man den einzelnen Bereich nicht richtig. Deshalb, wir verändern uns auch mit einem konstanten Markt genug. Da müssen wir einiges managen. Da mache ich nicht den Markt noch irgendwie größer. Mhm. Nur um irgendwelchen Opportunitäten hinterher zu rennen. Also Fokus ist ein ganz wichtiger Aspekt für mich.
Und wieder einmal merkt man Shape Ahead. Überall. Jetzt haben wir ganz viel über Veränderungen und Veränderungsbereitschaft gesprochen. Wie sieht denn jetzt Virtual 7 der Zukunft aus? Was müssen wir können oder was müssen wir noch lernen?
Da muss ich mich jetzt ein bisschen wiederholen, weil alles, was ich jetzt auf diese Frage antworte, habe ich vorher eigentlich auch schon gesagt. Also ich habe dargestellt, dass dieses Dreigestirn aus KI, Cloud Computing und Low-Code meines Erachtens nach schon ein Game-Changer ist in dieser Kombination, nicht einzeln genommen. Da müssen wir uns sicherlich adaptieren. Und ich sehe auch, dass das fachliche Wissen über die Prozesse unserer Kunden ein wichtiger Ankerpunkt für dauerhaftes Geschäft ist. Und da werden wir uns sicherlich auch noch deutlich stärker aufstellen müssen. Sind aber natürlich durch unser Liefermodell, dass wir die Customer Cluster auf die Ressource der Kunden ausrichten, schon tendenziell in einer guten Position an der Stelle.
Okay, super. Haben wir denn irgendwas noch ausgelassen, was du vorbereitet hast, was du gerne uns noch erzählen möchtest über die Unternehmensstrategie?
Ich glaube schon, dass wir die allermeisten Sachen behandelt haben. Und ich denke, wenn rüberkam, dass Strategie nichts Statisches ist, sondern sich dauernd verändert, dass man dauerhaft auch an der Strategie arbeiten muss und das auch vielleicht so ein bisschen inspirierend sein kann für den einen oder anderen, dann habe ich schon eigentlich alles erreicht, was ich hier mit diesem Podcast erreichen kann. Und ob meine Hypothesen über die Zukunft da zutreffen oder nicht, das wird sich zeigen. Ja, ich bin da auch nicht besser geeignet, in die Zukunft zu schauen als andere. Ich habe mich halt ein bisschen damit beschäftigt und sehe Szenarien und sehe die auch als wahrscheinlich. Und wie sich dann Virtual 7 da drin bewegt, das werden wir sehen. Also ich habe da nicht das Bestreben, unbedingt in 2030 an einer bestimmten Stelle zu sein. Das macht Markus und uns und mich nicht aus. Ja. Wir haben keine Wachstumsvorgaben von irgendwelchen Shareholdern, die wir erfüllen müssen, sondern wir entwickeln unser Unternehmen so, wie es uns gefällt. Ja, so zeichnen wir uns unsere Welt und passen es halt an, wo es notwendig ist. Das kann man auch ruhig mal ein bisschen, da kann man auch an manchen Stellen mal das Gas rausnehmen. Das ist vielleicht auch wichtig, um einfach auch konstant wachsen zu können. Ja, wir sind keine Firma, wir verändern uns stetig und es ist, glaube ich, für die Mitarbeiter schon gar nicht mehr so sichtbar, wie stark wir uns denn eigentlich dauernd verändern, weil das schon irgendwo so in unserer DNA verankert ist. Und das wird eigentlich immer nur ersichtlich, wenn man dann auch andere Unternehmen dagegen vergleicht. Wir verändern uns schon dauernd und das ist schon ziemlich gut. Da bin ich eigentlich auch sehr zufrieden damit. Und wir sind jetzt auch keine Company auf der Überholspur, die überall vorne dran sein muss, jeden neuen Trend irgendwie mitgeht und da den Markt entwickelt. Das ist auch nicht in unserer DNA. Ja, wir sind ein mittelständisches Unternehmen, das verstanden hat, dass man seine Strategie regelmäßig und dauerhaft anpassen muss und da auch alle Stakeholder im Blick haben muss. Kunden, Mitarbeiter, Bewerber. Und natürlich auch alles drumherum, was es denn sonst noch so gibt.
Super, vielen Dank, dass du heute da warst. Wir sind also ein bisschen wie Pippi Langstrumpf.
Wir malen uns unsere Welt, so wie sie uns gefällt.
Genau.
Ja. Zumindest versuchen wir sie so zu gestalten, wie sie uns gefällt.
Ja, genau. Und ich glaube, das machen wir eigentlich ganz gut.
Vielen Dank, Julia.
Ich danke dir. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ist ja auch nicht so normal als Geschäftsführer.
Oh, ich bin nicht so wichtig. Das ist der Vorteil von Responsiveness. Ja, man vergibt Verantwortung. Und dann hat man auch Zeit für sowas.
Okay, super. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.